Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und so ist unser Glaube, dass der heilige Prophet, Frieden und Segnungen Allahs seien auf ihm, der Gründer des Islam, uns diesen Weg erklärt hat. Und der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, seinen Status und seinen Rang erklärt natürlich auch der heilige Koran, indem er sagt, wahrlich, ihr habt an dem Propheten Allahs ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allahs häufig gedenkt. Des Weiteren, aus dem Vers wird deutlich, dass wir ein schönes Vorbild in der Person des heiligen Propheten, Frieden und Segnungen Allahs seien auf ihm haben. Und wer nun seinem Vorbild folgt, kann dann auch natürlich die Nähe Gottes, die Liebe Gottes spüren und es in seinem Leben erfahren. Und der Koran bezeugt dann als mit einem anderen Vers, dass derjenige, der dem heiligen Propheten, Frieden und Segnungen Allahs seien auf ihm folgt, so wird er die Nähe Allahs erlangen. So heißt es, sprich, liebt ihr Allah, so folget mir, also dem Propheten, dann wird Allah euch lieben und euch eure Fehler verzeihen, denn Allah ist allverzeihend, barmherzig. Nun kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, die islamische Mystik. Das wird in der arabischen Sprache Tasawwuf oder Sufi, so wird das genannt. Das Wort stammt von der Safa ab, welches auf Deutsch übersetzt Reinheit bedeutet. Es wird noch ein weiteres Wort, Sufa, verwendet. Dieses Wort Sufa, Ashabu Sufa, wird das in der islamischen Terminologie benutzt. Dieses Wort bedeutet, oder das ist der Kern dahinter, oder die Idee dahinter, sind die Personen gewesen, die ihre ganze Zeit dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen Allahs seien auf ihm, gewidmet haben und gesagt haben, dass wir in seiner Nähe bleiben werden, dass wir in der Moschee bleiben werden, unsere ganze Zeit dort verbringen werden, damit wir den Islam und die Lehre des Islam lernen und diese dann auch an anderen Personen, die an Islam interessiert sind oder an Religion allgemein interessiert sind, weiterbringen können. Es gibt immer eine äußerliche und eine innerliche Form, so wird die in der Religion im Islam, die äußerliche Form wird Zahir genannt und die innerliche Form, das ist die Spiritualität, das wird Batin genannt. Und aus dem Heiligen Koran, dem Buch der Muslime, geht ganz klar hervor, dass Gott, dass Allah zu allen Völkern Propheten geschickt hat. Und somit sind alle Propheten, sind dann die Mystiker gewesen, die dann die Menschen natürlich zu Gott gebracht haben oder versucht haben, sie zu Gott zu bringen. Und unseren Glaubens nach, den höchsten Rang in der Mystik hat der heilige Prophet, Frieden und Segen Allahs seien auf ihm, im Islam erhalten. Und er ist somit das Vorbild für alle. Jetzt nun, wir haben ja hier den Stand der Verlag des Islam. Es ist von der Ahmadiyya Muslim Gemeinde. Ich werde Ihnen ganz kurz unsere Gemeinde dann vorstellen. Die Person, die Sie auf dem Bild sehen, das ist der Gründer der Ahmadiyya Muslim Gemeinde. Er ist im Jahre 1835 in Qadian, das ist in Indien, dort ist er geboren. Und im Islam gab es sehr viele Prophezeiungen. Auch Gelehrten haben darüber geschrieben, dass es eine Zeit kommen wird, wo die Muslime ihre eigentliche Lehre vergessen werden und in dieser Zeit dann Allah wird jemanden schicken, der die Muslime dann reformiert und an die eigentliche Lehre und an der Quelle des Islam wieder zurückbringt. Und unseres Glaubens nach ist er der verheißene Messias und der Mahdi, über den dann die Prophezeiungen gab. Und er ist der Gründer der Ahmadiyya Muslim Gemeinde, der im Jahre 1889 die Gemeinde gegründet hat und ist dann im Jahre 1908 verstorben. Zurzeit wird die Gemeinde vom fünften Oberhaupten, spirituellen Oberhaupten, seinem Nachfolger, wird sie geleitet. Und in der Deutschland ist die Gemeinde hat die Gemeinde 42.000 Mitglieder. So, und in Hessen und in Hamburg hat sie den Körperschaftsstatus des öffentlichen Rechtes erhalten. Auch er hat sich dann natürlich mit der Mystik befasst und hat dann viele Bücher geschrieben, unter anderem, welches Sie hier vorne sehen, die Philosophie der Lehren des Islam. Und er hat dann geschrieben, also es ist ja wichtig, dass man die Liebe Gottes erfährt. Und dazu hat der Gründer der Ahmadiyya Muslim Gemeinde in seinem Buch, die Philosophie der Lehren des Islam, hat er geschrieben, dass der Islam aus zwei Ebenen besteht. Und die erste Ebene ist natürlich, Allah das einzige Ziel zu erachten, den einzigen Geliebten und den einzigen Freund zu erachten. Und das zweite, woraus der Islam besteht, ist selbstloses Mitgefühl mit der Schöpfung Allahs. Und das sind die zwei Ebenen, wodurch die Mystik oder wodurch der Islam oder die Religion des Islam sich vervollkommnet. Und wenn jemand auf diese zwei Ebenen steigt und auf diese beide Sachen eingeht, so würde er die vollkommene Glückseligkeit erfahren und so würde er die vollkommene Liebe von Allah erfahren. Er hat dann in seinem Buch geschrieben, dass aus dem Koran hervorgeht, dass der Mensch oder die menschliche Seele drei Zustände erfährt. Und der erste Zustand ist der unbeherrschte Trieb, so wird es im Heiligen Koran als Nafs-e Amara bezeichnet. Und das ist die Quelle, aus der der physische Zustand eines Menschen dann entspringt. Und in diesem Zustand ist der Mensch geneigt zu schlechten Sachen oder zu Sachen, die nicht in der Nähe Gottes bringen können. Der Mensch ist dann eher zu schlechten Sachen geneigt. Die zweite Ebene oder der zweite Zustand, auf den der Koran eingeht und er dann in seinem Buch vorgestellt hat, ist das an sich klagende Selbst. Das heißt, im Koran wird als Nafs-e Lawwama bezeichnet. Und in diesem Zustand hat der Mensch über sich ein bisschen Kontrolle, aber trotzdem wird er zu schlechten Sachen hingezogen. Er verführt sich immer wieder in den schlechten Sachen. Aber sein Ego ruft ihn wieder, immer wieder dazu zurück, dass er den eigentlichen, den richtigen Weg gehen sollte. Aber dennoch, weil er noch diesen Zustand noch nicht überwunden hat, erfährt er immer und immer wieder, dass er manchmal fällt, aber dann wieder aufsteht. Der dritte Zustand und der vollkommene Zustand der menschlichen Seele ist die beruhigte Seele und das wird als Nafs-e Mutma'inna im Heiligen Koran bezeichnet. Und das ist der Zustand, wo man das eigene Ego überwunden hat, wo man dann eine Verbindung, eine Bindung, einen Kontakt zu Gott hergestellt hat und dann sich komplett mit Gott vereint hat. Und so wird es im Heiligen Koran im Sure 89, Vers 28 und 31, so heißt es, du, o beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, befriedigt in seiner Zufriedenheit, so tritt denn ein unter meine Diener und tritt ein in meinen Garten. Wir wissen, dass der Glaube ohne Erkenntnis unvollkommen ist. Es ist wichtig, wenn jemand seinen Glauben vervollkommnen möchte, muss er die volle Erkenntnis dazu erlangt haben. Und die volle Erkenntnis wird dann natürlich zur vollkommenen Liebe führen. So gibt es verschiedene Stufen, die er geschrieben hat. So hat er geschrieben, dass es vier Stufen sind. Das erste ist der Glaube überhaupt, an irgendwas glauben. Die zweite Sache, die er schreibt, ist Ikan. Das bedeutet, eine Sache durch Folgerung mitbekommen. Zum Beispiel, wenn jemand von Weitem einen Rauch sieht, den Rauch sieht, dann wird er denken, okay, dort ist ein Feuer, aber er hat nicht die vollkommene Erkenntnis, dass wirklich da ein Feuer ist, weil es auch was anderes sein könnte. So, dann gibt es den dritten Punkt, das ist die Erfahren Ainul Yakin, das ist dann wirklich das Sehen, die Erkenntnis erlangen. Und das ist aber auch noch nicht die vollkommene Erkenntnis, weil, das kann man dann wieder mit dem Feuer vergleichen, dass er zwar vor dem Feuer steht, dass er weiß, dass da Feuer ist und dass da Rauch aufsteigt, aber dennoch dieses Feuer noch nicht gespürt hat. So kann er nicht sagen, dass ich die vollkommene Erkenntnis über das Feuer habe. Die vollkommene Erkenntnis über das Feuer wird er dann erfahren, wenn er selbst das mit der Hand ins Feuer geht und dann, wenn er spürt, oh okay, das ist doch das Feuer, Das ist Hakul Yakin, das wirklich erfahren. Und so sagt der Heilige Koran, sollen wir uns mit dem Islam oder mit der Religion und dann natürlich mit Gott verbinden, mit Gott diese Verbindung versuchen herzustellen, dass wir durch die Erfahrung sagen, dass wir die vollkommene Erkenntnis über Gott und über seine Liebe erfahren haben. Wie man die Liebe zu Gott herstellen kann, er hat drei Wege dazu in seinem Buch, in seinem Werk, die Philosophie der Lehren des Islam verfasst. Und er sagt, als erstes ist, dass wir den Gott als den einzigen, den Geliebten ansehen und somit ihn beten. Im Heiligen Koran heißt es, sprich, Allah ist der Einzige, also ihn als einziger Anbetungswürdiger erachten. Dann haben wir vorhin aus dem Koran, dass die Lehre des Islam aus zwei Ebenen besteht. Zum einen den Gott als einzigen erachten, das haben wir hier in dem ersten Punkt. Und der zweite Punkt war, dass man der Schöpfung Gottes dient. Und so heißt es im Heiligen Koran in Sure 76, Vers 9, und sie geben Speise aus Liebe zu ihm, also aus Liebe zu Gott, dem Armen, den Weisen und dem Gefangenen. Und der dritte Weg ist dann die Gesellschaft der Rechtschaffenen suchen, die diesen Weg gehen oder diese selbst die volle Erkenntnis darüber erlangt haben, über die Liebe Gottes, dass man in deren Gesellschaft ist und dass man versucht, von dort dann etwas mitzunehmen. So heißt es im Heiligen Koran in Sure 9, Vers 119, O die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit dem Wahrhaftigen. Und jetzt habe ich am Ende noch zwei Verse aus dem Heiligen Koran. Das erste ist aus der Sure 2, Vers 166. Doch die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Und den anderen Vers, den haben wir vorhin schon gelesen, so heißt es, du, o beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, befriedigt in seiner Zufriedenheit, so tritt denn ein unter meine Diener und tritt ein in meinen Garten. Wenn jemand sich noch weiterhin natürlich, man kann nicht in einer kurzen Zeit das komplette Buch oder das komplette Thema der Mystik hier darlegen. Wenn jemand noch Interesse hat, einfach an unserem Stand Verlag des Islam vorbeikommen und Sie können sich dann das Buch nochmal anschauen.
Vielen Dank, ja. Wir haben aber noch Zeit. Wenn jemand möchte, er kann auch über dieses Thema, über islamische Philosophie oder Lehren, kann auch mal halt den Imam Fragen stellen. Wenn jemand eine Frage hat, kann er bitte Hand hochheben. Wenn nicht, dann werde ich... Hat jemand eine Frage? Okay, dann werde ich mal... Wir haben über dieses Buch Philosophie der Lehren des Islam gesprochen. Ich werde Imam Saib bitten, den Hintergrund einfach über dieses Buch zu erläutern, warum dieses Buch veröffentlicht wurde und welche weiteren Themen dieses Buch sozusagen beantwortet, vielleicht auch mal an diese Fragen rangehen, die in diesem Buch halt geantwortet sind.
Zunächst einmal, es ist nicht das einzige Buch, was er verfasst hat. Er hat über 83 Bücher hat er geschrieben, zahlreiche Briefe an verschiedenen Personen geschrieben. Wie es zu diesem Buch kam, dass es damals eine Versammlung stattgefunden hat, worüber verschiedene Gelehrten aus Christentum, aus Buddhismus, aus Sikhismus, aus Islam und dann er als Vertreter der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Jeder Gelehrte hat dann 5 Fragen bekommen, die er beantworten sollte und diese Fragen, beantwortete Fragen, sollten dann in einem Vortrag gehalten werden und so hat der zum Beispiel,
was war die Bedingung, was soll man als Quelle da benutzen, weil das war auch wichtig. Genau. Gerade für diese Sikh-Gelehrte, der diese 5 Fragen gestellt hat, weil da hat er mir gesagt, ihr habt diese 5 Fragen, aber ihr sollt eine Bedingung erfüllen.
Können Sie da? Die Hauptbedingung da war, dass die Fragen, die beantwortet werden aus dem Buch des Religions, das heißt in dem Fall, in unserem Fall aus dem Heiligen Koran, oder aus der Bibel oder aus den Büchern der Sikhismus, Buddhismus oder aus Hinduismus, dass sie aus den religiösen Büchern, wie sie das Thema sehen, wie die darauf eingehen, so diese Fragen dann beantwortet werden. Die erste Frage, die beantwortet werden sollte, was sind die moralischen und geistigen Zustände des Menschen? Das, wir haben das jetzt ganz kurz, habe ich versucht, Ihnen das nahezulegen. Die zweite Frage, auf die dann gestellt wurde und auf die dann er aus dem Heiligen Koran dann beantwortet hat, war, was ist der Zustand des Menschen nach dem Tod? Die dritte, was ist der Sinn des menschlichen Lebens und wie ist er zu erfüllen? Und die vierte Frage, wie ist die Wirkung des göttlichen Gesetzes auf den Menschen in seinem Leben und jenseits? Und die fünfte, was sind die Quellen der Gotteserkenntnis? Und das waren die Fragen, die der Sikh gestellt hatte. Und die Bedingung war halt, dass man aus seinem Buch, an welchem man seinen Glauben festhält, aus dem Buch diese Fragen dann beantwortet und anhand des Buches dann die Argumente und die Beweise dann darlegt.
Ich habe noch eine Frage. Der verheißene Messias, er bekam auch noch eine Prophezeiung, die in Bezug auf diesen Vortrag, weil das war, diese Konferenz war so eine Art Wettbewerb, die dieser Sikh-Gelehrte veranstaltet hat, weil damals in Indien so eine rege, sozusagen Kampf, werde ich sagen, ausbereitet war, in dem jede Religion von Hinduismus, von Sikhismus, von Christentum, von Muslimen halt Argumente oder Bücher veröffentlicht hat, indem er seine Religion als der Beste und als der Vollkommenste dargestellt hat. Und da kam der Sikh darauf, so eine Konferenz zu erstellen, wo jede Religion so eine Art Möglichkeit bekommt, seine Religion aus seiner Sicht, aus seinen heiligen Büchern zu präsentieren. Und Ziel war halt herauszukristallisieren, wer halt diese wichtige Fragen, die unsere Leben umfassen, am besten beantwortet. Und da war auch festgelegt, es gab sogar Jury, die dann aus verschiedenen Religionen zustande kam. Und am Ende sollte die Jury auch Entscheidung treffen, wer am besten vorgetragen hat. Und diesbezüglich bekam aber der verheißene Messias vor der Konferenz auch eine Prophezeiung. Können Sie bitte auf diese Prophezeiung näher erläutern?
Als wir in der Präsentation das Thema hatten, wie man die Gotteserkenntnis erlangen kann oder wann kann man sagen, dass man die vollkommene Erkenntnis über Gott oder über die Liebe Gottes erhalten hat, da hatten wir als den dritten Punkt, dass man seine Hand zum Beispiel ins Feuer legt und dann wirklich spürt, es ist Feuer. Dann kann man sagen, ich habe die vollkommene Erkenntnis über Gott. Und genauso ist es in diesem Falle, dass er eine Prophezeiung bekam, dass er eine Offenbarung bekam, dass sein Vortrag, der beste Vortrag aus den ganzen, die dort vortragen, das Beste sein wird. Und so wurde auf eine Zeit festgelegt, dass man nur 3-4 Stunden seinen Vortrag hielt. Für seinen Vortrag wurde, weil es den Menschen so gefallen hat, weil die Personen dann gesagt haben, wir möchten da weiter zuhören, hat man dann nicht nur einen Tag, sondern 1,5 Tage diesem Vortrag gewidmet, damit er präsentiert werden kann. Und wir sagen dann also aus unserem Glauben nach, wir sind die Glücklichen, die dann wirklich diesen Vortrag jetzt in unserem Hand haben und durch diese, wo auch Gott ihm die Offenbarung gegeben hat, wodurch er wirklich sagen kann, ich habe die vollkommene Erkenntnis über Gott, weil Gott auch dann ihm, bevor er anfängt, diesen Vortrag zusammenzustellen, die Offenbarung bekommt, dass er oder sein Vortrag der beste Vortrag sein wird und am Ende aus den Zeitungen dann auch hervorgeht, dass das der beste Vortrag war. Und wenn jemand jetzt dann später, wenn Sie bei uns vorbeikommen oder das Buch mitnehmen, wenn Sie das durchlesen, dann würden Sie dann selbst merken, wie stark die Argumente aus dem Heiligen Koran er dargelegt hat und die Fragen, die eigentlichen Fragen, auch wirklich aus der Lehre des Heiligen Koran beantwortet wurden.
Aber auch die Jury und auch die Publikum damals, weil es war, der ganze Saal war voll, viele Leute haben auch gestanden und auch die Jury damals einstimmig zusammen mit dem Publikum entschieden hat, was, wie er sagte, am nächsten Tag auch dann in Zeitungen erschienen ist, dass dieser Vortrag der beste unter den Vorträgen waren. Und ich werde sagen, dieser Vortrag ist jetzt über 50 verschiedene Sprachen übersetzt worden und einer der besten Bücher geworden, die im vorletzten Jahrhundert über Islam geschrieben worden sind. Und deswegen haben wir auch, weil hier alle Aspekte des Islam fast in so ein kleines Buch zusammengefasst worden sind. Deswegen bitte ich euch auch, wenn Sie wollen, können Sie auch gerne dieses Buch von unserem Stand A313 hier nebenan halt nehmen. Es sind auch unsere Mitarbeiter oder Mitglieder der Gemeinde, die hier da sind, da können Sie es auch mitnehmen und lesen Sie es durch. Sie werden sich sicherlich erfreuen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Fragen sind, okay, können wir die Fragen entgegennehmen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt auf der Messe. Wiedersehen.
Herzlich willkommen. Guten Tag. In der Mittagszeit, 12 Uhr auf der Leseinsel Religion, für eine halbe Stunde Rumäniens wechselhafte Geschichte aus unterschiedlichen religiösen und jetzt in den nächsten 3 Tagen speziell christlichen Blickwinkel. Gestern hatten wir jemanden zu Gast, der sich mit der Geschichte des rumänischen Judentums auskennt. Heute freue ich mich sehr, dass ich hier Herrn Dr. Johann Schneider begrüßen kann. Er ist Regionalbischof des Sprengels Wittenberg und, ach, ich weiß nicht, was wird er gleich selber sagen, Riesenterritorium mit Sitz in Halle. Und er ist ein gebürtiger Siebenbürger Sachse und ich habe ihn gefragt, ob er heute Rede und Antwort zu diesem Bereich rumänischer Geschichte stehen kann, die Siebenbürger Sachsen. Ich bin Christine.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.